Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und heute bei uns zu Gast Eva Maria Böhler. Sie ist ehemalige Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde und unser Thema heute Europa, die EU, unser gemeinsames europäisches Haus. Ja, das hört sich schon mal ganz spannend an und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir gleich. Fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Hallo Frau Böhler.
Hallo. Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin gespannt. Ja, was soll ich sagen über das Projekt? Nein, schon das sprechen? Okay. Nur über mich. Können Sie es noch?
Ja, alles klar. So. Nee, hört mich nicht. Ah, jetzt hat da wieder irgendjemand was verstellt. Also.
So. Ja, liebe Leute, sorry, dass ihr mich erst jetzt hört. Da hat wieder irgendjemand am Mischpult rumgeschraubt. Ich weiß nicht, was da eingestellt ist. Also nochmal die Begrüßung. Mein Name ist Rudolf Arnold, ich höre die Plattform. Und bei uns zu Gast Eva Maria Böhler. Sie ist Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde zumindest gewesen. Und das Thema heute Europa, die EU, unser gemeinsames europäisches Haus. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr gleich. Ja, Frau Böhler, wenn Sie erstmal so ein kleines bisschen was zu Ihrer Person erzählen.
Ja, hallo. Meine Person, Lehrerin, wie Sie schon sagten, Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim zuletzt. Und die Fächer, die ich unterrichtet habe, haben mich natürlich dazu gebracht, dass ich mir überlegen musste, wie kann ich mit jungen Leuten über Politik sprechen oder wie kann ich überhaupt politische Strukturen vermitteln. Und da war Projektarbeit für mich, vor allen Dingen europäische Projektarbeit, besonders interessant. Zum Glück gab es dieses Format, das von der EU finanziert wird. Es hieß damals lebenslanges Lernen und heutzutage hört man davon unter dem Begriff Erasmus Plus. Ja, ich habe im Jahr 2000 das erste Projekt in einem solchen Format beantragt. Das war sehr abenteuerlich. Und es waren damals Länder dabei, die erst planten, EU-Mitglied zu werden, zum Beispiel Bulgarien. Und für so einen Projektantrag musste man sich ja treffen. Und damals im Jahr 2000 nach Bulgarien zu reisen, in die Rhodopen, um da Kollegen zu treffen, mit denen man dann ein Projekt entwirft, das war wirklich ein Abenteuer. Aber es ist uns gelungen und schon damals war von der bulgarischen Kollegin immer wieder gesagt worden, ja, wir sollten ein House of Treasures schaffen, wo wir alle unsere Schätze reinbringen, die wir so mitbringen aus unserer Kultur. Und letzten Endes muss ich sagen, das Projekt, das wir dann 2010 beantragt haben, damals leider nicht mehr mit Bulgarien, sondern mit Rumänien, Spanien, Italien, Deutschland und der Türkei. Dieses Projekt ist ein bisschen eigentlich auch ein Kind aus diesem allerersten Gedanken. Wir haben alle Schätze in unserer Kultur, die wir nicht verlieren möchten. Und das möchten wir zusammenbringen und die anderen daran teilhaben lassen. Ja, das, wie gesagt, war so ein Motiv. In dem European House selber sollte es dann aber darum gehen, die EU konkret darzustellen. Viele Journalisten und Politiker verwenden in ihren Reden den Begriff europäisches Haus, wenn sie von Europa sprechen. Und deswegen war es so, dass wir mal sehen wollten, wie sieht eigentlich das Europäische Haus wirklich aus.
Ja. Das heißt also in Ihrem Fall Europäisches Haus wirklich etwas aus Stein, Glas?
Nicht aus Stein, also natürlich.
Oder aus Holz?
Aus Holz war es tatsächlich am Anfang. Es war ein Modell. Es sollte ein Modell werden. War aus Holz ursprünglich auch ausgeführt. Denn jede Schule hat so eine bestimmte Aufgabe in einem Projekt. Es ist ja transnationale Teamarbeit. Das heißt, jeder hat so einen spezifischen Beitrag darin zu bringen. Und da es an unserer Schule einen CAD-Unterricht gab, was damals an allgemeinbildenden Schulen nicht so oft der Fall war, hat unsere Schule das übernommen, das Modell mit Hilfe von CAD als Modell zum Zusammenstecken herzustellen, und es ist tatsächlich gelungen.
Eine kleine Anmerkung für die Leute, die nicht wissen, was CAD ist. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Computer Aided Design, das heißt also, dass man am Computer konstruiert.
Genau.
Ja, und dann hat es alles zusammengepasst. Dann haben Sie es irgendwie ausgeschnitten? Wie ist das weitergegangen?
Nein, dann also am Ende der 2 Jahre gab es ein gemeinsames Projekttreffen, Abschlussprojekttreffen. Da haben wir das Modell dann vorgestellt. Und jede Schule konnte nach Projektende das Modell mit nach Hause nehmen und an der eigenen Schule weiter aufstellen. Ja, aber es war so, unsere Schüler hatten die Idee, wir wollten nicht nur das Projekt eigentlich enden lassen mit einem Modell, sondern die Vorstellung, dass wir ein solches Haus wirklich bauen möchten oder möchten, dass jemand das Haus baut, die kam sehr bald auf. Einfach deswegen, weil wir alle sehr bald gemerkt haben, dass diese Zusammenarbeit Spaß macht, aber auch interessant ist, weil man merkt, in welchen Vorstellungen man festgefahren ist und gefangen ist, und man kommt aus solchen festen Bildern raus durch eine Zusammenarbeit mit Menschen, die man erstmal nicht kennt, die aus einem ganz anderen Background kommen, und ja, man ist dann überrascht, wie man selbst da auf neue Gedanken kommen kann.
Ja, jetzt muss ich aber ganz kurz dazwischen fragen, also nochmal ein bisschen zurück zu diesem Modell, das war ja, haben Sie gesagt, aus Holz, aber was ich mich frage, nach welchen Gesichtspunkten wird das, wenn ich ein Haus denke, dann denke ich, okay, es gibt eine Küche, es gibt Badezimmer, Wohnzimmer und so weiter und so weiter. Mhm. Wie ist denn das konzipiert worden, und vor allem, weil Sie haben ja vorher gesagt, man wollte ja das Haus als Schatzkästchen auch sehen, das heißt, Wie hat man denn das realisiert? Also ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
Ja, das ist verständlich. Aber es ist tatsächlich so, wir wussten zuerst auch nicht, wie das Haus aussieht. Die deutschen Schüler zum Beispiel haben mit ihren CAD-Maschinen so ein Puzzle ausgesägt, und es war halt so ein Haus mit rotem Dach und mehrstöckig. Aber die Ideen, die unsere Partner eingebracht haben, waren ganz andere. Die waren eher geprägt so von der römischen Architektur eines einstöckigen
Atrium,
Hauses,
ja,
Atrium. Ja, also natürlich, es gab mehrere Schritte. Es hat zum einen der Begriff Home eine Rolle gespielt, weil uns klar war, ein Haus auf Englisch, wir hatten ja Englisch als Projektsprache, ist eben auch ein Home. Ja. Aber nicht jedes Haus ist automatisch ein Home. Was macht ein Haus zum Home? Und da haben wir zuerst gesammelt, wie ist es bei uns zu Hause, wo fühlen wir uns wohl, und davon ausgehend war uns dann klar, das europäische Haus muss auch wie das Zimmer daheim Spuren von mir selbst sichtbar zeigen an den Wänden. Und so kamen wir drauf, dass natürlich die Dekoration der Räume unterschiedlich sein muss, entsprechend zu den Treasures, die jeder mitbringt, oder den Werten, die jedem wichtig sind. Aber gleichzeitig, da kommen wir jetzt schon zu den gemeinsamen Grundlagen, die wir im zweiten Teil dann bearbeitet haben, Der erste Teil, wie gesagt, erstmal so vom Individuellen ausgehend. Der zweite Teil, wir wollen ja zusammenarbeiten. Was ist unsere gemeinsame Basis? Was sind unsere gemeinsamen Werte? Das hatten wir dann auch so als eine Aufgabenrunde. Oder welches sind uns die Dichter, die uns gefallen? Welches ist die Musik, die uns gefällt? Das gehörte alles da rein. Und auf dieser Sammlung dann beruhte die Dekoration der Räume. Und wir haben immer auch versucht, das zu vergleichen mit den realen Gegebenheiten, wie sie durch den Lissabon-Vertrag geschaffen worden sind. Es sollte kein Fantasiehaus sein, sondern wirklich unsere Realität jetzt mal bildlich darstellen. Mhm. Daher war uns klar, natürlich, das ist genau das, was unter dem Motto in Vielfalt geeint oder Unity in Diversity in Unity, das Motto der EU, ist genau so dargestellt. Dann haben wir uns mit der Geschichte der EU etwas befasst und haben auch gemerkt, die Erweiterung gehört zu den Grundgedanken der EU, weil das gemeinsame Ziel ja von Anfang an war, durch Zusammenarbeit Frieden möglich zu machen. Und daher war es für uns auch naheliegend, dass Länder, die noch nicht Mitglied sind, aber gerne Mitglied werden möchten, Projektpartner sein konnten. Und das war bei uns ja der Fall in Form der Türkei. Und somit war klar, die gemeinsamen Werte sind die gemeinsame Basis. Da haben wir einen Teppich dann gestaltet, der in jedem Raum gleich aussieht. Aber die Räume sind unterschiedlich ausgestaltet. Und jetzt war eben die Frage, es kann auf keinen Fall aussehen, wie sich ein deutscher ein Haus vorstellt, mehrstöckig. Das hat man einfach in der Zusammenarbeit gemerkt. Niemand kam auf die Idee, weil das hätte bedeutet, ich will oben wohnen, du musst unten wohnen. Wenn man sich kennt und sich gegenüber sitzt, möchte das niemand. Man spürt, dass man gleichwertig ist und gleichberechtigt, und somit war das eigentlich dann schnell klar, dass das Haus auf einer Ebene gebaut sein muss, und das entspricht ja auch ganz den Regelungen tatsächlich in den EU-Verträgen, die die Gleichberechtigung aller Partner vorsieht, trotz Größenunterschieden in Sachen Bevölkerung oder Bruttoinlandsprodukt.
Was ich mir da jetzt eigentlich vorstelle, wenn Sie so gerade von dem Haus reden und von dem Flachbau, also gerade Atrium, das ist eine Geschichte. Aber ich stelle mir jetzt davor, dass da in der Mitte ein großer Raum ist.
Richtig,
mit einem großen Tisch, weil wir ja auch zusammensitzen.
Richtig, ja.
Also drumherum, um dieses große Zimmerraum.
Ja, so. Genau, der Innenhof, der war sehr wichtig. Da kamen dann auch Ideen von den Schülern. Es muss eine Feuerstelle im Innenhof sein. Oder soll es ein Swimmingpool sein, im Keller ein Fitnessstudio. Solche Ideen kamen natürlich rein. Ja, wir haben tatsächlich dann gegenüber dem Swimmingpool wirklich so eine Feuerstelle bevorzugt, eben als ein Ort, der ja von allen Menschen im Grunde gerne aufgesucht wird, wenn man sich zusammenfindet, wenn man ins Gespräch kommen will, ist so am Feuer zu sitzen, genau. Einfach inspirierend.
Ja, wie vor 40.000 Jahren in den Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM, bei uns zu Gast Eva Maria Böhler, und es geht um Europa, die EU, unser gemeinsames europäisches Haus. Tja, und es geht tatsächlich um ein Haus, also nicht im übertragenen Sinn, sondern wirklich etwas Handfestes. Und in diesem Projekt, das die Frau Böhler vorher schon angefangen hat zu beschreiben, da wurde ein Modell entworfen und ja, ich glaube auch gebaut.
Ja, es wurde gebaut aus Holz. Die Frage ist, wie sehen die Räume in diesem Haus aus? Bekommt jedes Land einen Raum zugeordnet? Dieser Gedanke lag nahe, weil wir ja jeweils die eigene Kultur einbringen wollten. Und das musste sich dann ja in der Inneneinrichtung spiegeln dürfen, damit es gemütlich ist, dass man sich zu Hause fühlt. Und Schnell war auch hier klar, es muss so sein, dass jedes Haus die gleiche Größe hat. Das heißt, jeder Raum in diesem Haus. Eben wieder wegen diesem Prinzip der Gleichberechtigung. Und aus diesem Grund kam auch ein Vorschlag nicht zum Zuge, der von einer Partnerschule eingebracht wurde. Die wollten, dass so im Grunde aussieht wie ein Kuchen und dann die Tortenstücke aus dem Kuchen sind die einzelnen Räume, aber klar, die hätte man gleich groß schneiden können. Problem wäre nur gewesen, man kann schlecht anbauen, dann, dass es gleich große Räume dann wieder ergibt. So haben wir gesucht und gesucht, wie soll das gehen? Und wir haben einen Anhaltspunkt gefunden bei den Bienen. Denn Bienenwaben ergeben ja ein größeres Konglomerat, ja, das aber eine Ganzheit bildet aus Einzelelementen, die super gut zusammenpassen und jederzeit ergänzt werden können. Und so haben wir dann schließlich das Sechseck als Grundriss genommen für die einzelnen Räume.
Es waren dann 6 Partner dabei, oder?
Es waren 5 Partner und insofern, klar, wir hatten Sechseck als Grundriss, aber jetzt habe ich noch was vergessen. Wir hätten jetzt natürlich so viele Räume bauen müssen in diesem Modell, wie es Mitgliedstaaten gibt. Und das war damals, als wir angefangen haben, 2010, waren es ja immerhin schon 25 Mitgliedstaaten. Ja. Und daher, das wäre zum einen zum groß geworden.
Ja, jetzt bin ich neugierig. Wie haben Sie jetzt den Außenbereich gestaltet?
Genau, beim Außenbereich gab es Diskussionen. Warum? Dass, wenn man sich das vorstellt, so eine Anordnung mit 12 Elementen um einen Innenhof herum, wirkt es natürlich schon ein bisschen wie so eine Art Wagenburg oder eine Festung. Und tatsächlich hört man ja manchmal auch den Ausdruck Festung Europa. Von dem her hätte es gepasst, das auch jetzt weiter als Festung, vielleicht mit einem Graben, so wie bei einer Burg und eine Mauer außenrum zu bauen. Das hatten tatsächlich auch einige vorgeschlagen, die hätten das gut gefunden. Aber andere waren ganz dagegen und sagten, das muss offen bleiben. Und tatsächlich hat dann diese Variante auch gewonnen, denn wir wollten es ja entsprechend der Grundkonzeption gestalten. Und die Idee war von Anfang an von den Gründungsvätern, es ist ein Anfang gemacht zwischen Deutschland und Frankreich, Italien, Benelux-Ländern. Aber da wir ja Frieden wollen durch Zusammenarbeit, sind wir ja froh, wenn weitere Länder beitreten wollen. Also ist die Idee, es ist eine Gemeinschaft, die darauf ausgelegt sein soll, weitere Mitglieder aufzunehmen, sofern sie natürlich am gemeinsamen Ziel auch interessiert sind und die gemeinsamen Grundwerte teilen. Und somit gab es keinen Graben und keine bewachte Außengrenze, schon gar keinen großen Zaun. Wir ja tatsächlich in Melilla, dieser spanischen Enklave in Afrika, besteht. Damals 2010 bis 12 waren wir da noch recht optimistisch und wollten also diese Vorstellung von einem streng bewachten Europa nicht in den Mittelpunkt rücken, sondern den Grundgedanken der Offenheit und der Zusammenarbeit.
Und da hat natürlich auch die Situation mit der Türkei noch ein bisschen anders ausgesehen.
Ganz genau. Und unsere Partnerschule Adana, die liegt circa 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Damals, 2010 bis 12, war dort noch kein Krieg. Und wir waren auch in Orten, die noch grenznäher sind, zum Beispiel Antakya, die heutzutage total zerstört sind durch das Erdbeben, das mittlerweile auch genau in dieser Region stattgefunden hat. Aber eben auch der Krieg dort in der Nähe, also das konnten wir uns damals nicht vorstellen. Wir hatten wirklich positiv in die Zukunft geblickt und das hat man auch gemerkt. Die Schüler waren gern bei dem Projekt, die Augen haben gestrahlt und ich muss sagen, das war auch etwas, was uns Lehrer immer wieder motiviert hat, diese Projektarbeit zu organisieren.
Ja, kleine Zwischenfrage. Also Sie, zumindest die Lehrer, die waren also immer in den Partnerländern auch. Hat es für die Schüler auch zugetroffen? Waren dann also von Ihrer Schule, Sie haben ja gesagt, Sie waren in Heidenheim, Helfenstein-Gymnasium, sind die dann auch mit nach Adenau?
Oder genau, also es wurden bei jedem Treffen, wir hatten vier Projekttreffen und fünf Projekttreffen in jedem Land, ein Treffen. Und da wurden jeweils von jeder Schule, in der Regel kamen zwei Kollegen, Projektkoordinator mit einem anderen Kollegen, möglichst wechselnd, aus wechselnden Fächern, und ungefähr fünf Schüler. Mhm. Natürlich, weil das gibt ja dann schon eine stattliche Gruppe von 20 bis 30 Personen, um die 30 Personen, und das ganze Team muss ja noch arbeitsfähig sein. Aber es hatte eben auch mit sich gebracht, dass die Schüler, die dabei waren, Verantwortung übernommen haben, nämlich als Multiplikatoren, wenn sie zurückkommen, den anderen in der Klasse zu berichten, was man gearbeitet hat, zu welchen Ergebnissen man gekommen ist und welche Schritte da notwendig waren. Mhm. Ja, insofern war das auch für die Schüler eine Möglichkeit, wie sagt man da heutzutage, personale Kompetenz auszubauen, entwickeln, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln, auch dadurch, dass man in Englisch sprechen musste. Ja.
Ja klar, man weiß so viele Sprachen, man kann ja nicht alle.
Genau.
Französisch wäre zwar schön, aber es ist ein bisschen schwierig.
Wäre schön, aber Englisch als Arbeitssprache.
Ja klar. Okay. Ja, aber bei solchen Projekten, ich weiß es aus eigener Erfahrung, da wird ja dann immer von den Leuten, die das Geld geben, erwartet, dass man das Ganze dann irgendwie nachhaltig macht, dass man es auswertet, dass man die Ergebnisse weiterträgt. Wie hat es da ausgesehen?
Ja, genau. Also dieser Aspekt war uns sehr, sehr wichtig, zumal wir schon in unser Projektkonzept das reingenommen haben, dass wir die Idee haben, dass das Modell nicht ein Modell bleiben soll, das in der Schublade verschwindet, sondern die Grundlage bilden soll für ein Haus, das man eines Tages wirklich baut. Und so haben wir tatsächlich nach Projektende diesen Gedanken weiter verfolgt. Und zunächst mal hatte jede Schule an ihrem Haus ein Modell stehen. Die türkische Schule hatte sogar im Schulhof ein Pavillon gebaut, der genau diese Architektur hatte. Und das steht bis heute noch, hat das Erdbeben überlebt.
Ja, das sieht man, eine gute Konstruktion.
Gute Konstruktion, gutes Konzept und eine Idee, die trägt. Also würde ich jetzt mal daraus ableiten.
Toll,
Und entsprechend war es dann nach Projektende eben auch wichtig, dass man nach Möglichkeiten sucht, wie dieses Modell weiter umgesetzt werden kann. Das hat sich aber als sehr schwierig erwiesen, weil Ansprechpartner zu finden in Städten oder Europaabgeordnete, alle fanden die Idee gut, aber keiner wollte sagen, okay, ich bin derjenige, der sie zahlt und jetzt mal sagt, gut, ich bin dabei mit einem kleinen Investment oder einfach in der Partnerschaft. Das war leider nicht der Fall. Und so hatte ich das Modell dann im Unterricht verwendet und festgestellt, siehe da, es eignet sich tatsächlich auch einfach, um die EU zu erklären. Deswegen hatten wir jetzt in der Sendung auch den Titel Die EU, weil man kann wirklich politischen Unterricht und politische Strukturen jetzt super mit diesem Modell erklären, weil
die gleiche Ebene.
Genau. Ja. Und die Erweiterung, die immer sein muss. Was wir noch nicht gesprochen haben, waren die Dächer, die hatten wir durchsichtig angelegt aufgrund der Nachhaltigkeit, jetzt nicht des Projektes selber, sondern Nachhaltigkeit als Grundprinzip, das heißt erneuerbare Energien. Und Durchsichtigkeit, innovative Verfahren, demokratisches Prinzip, das Durchsichtigkeit verlangt. Das steckt auch in den Verträgen der EU drin und bestimmt die Arbeitsweise der EU. Und somit sieht das Haus auch entsprechend aus. Also die Grundlage war gelegt und es fehlte der Investor, aber als Modell für den Unterricht war es trotzdem tauglich, immerhin.
Ja, und mit durchsichtigen Dächern, da kann man in den Himmel gucken und kann gucken, was die ESA gerade so treibt.
Richtig,
ja, also
genau.
Passend zu meinem T-Shirt. Ja,
sehr, dass mein Gegenüber ein T-Shirt der ESA trägt. Ja. Die ist nämlich meiner Meinung nach zu Unrecht so unbekannt. Habe mich aber gefreut, wenn ich das noch sagen darf, im Rahmen dieses Projektes hatte die spanische Schule ein T-Shirt hergestellt, das zum European House passt. Und im Anschlussprojekt dazu haben sie einen Astronautenanzug gebaut. Denn die haben eine Textilabteilung
ja,
in der Schule.
Ja, das ist toll. Ja, also so ganz unbekannt ist nicht. Ich habe mir übrigens damals, als man das James Webb Space Telescope hochgeschossen hat, ich war so gespannt, ich war so aufgeregt, weil hochgeschossen wird, ist ja mit der Ariane, also genau, diesem Projekt. Und es hat alles geklappt, wunderbar. Und ich habe mich hier weggeschmissen vor Lachen. Der Mission Manager hat gesagt, Mission Control. Unser Thema heute Europa, die EU, unser gemeinsames europäisches Haus. Und bei uns zu Gast Eva Maria Böhler. Wir haben ein bisschen über das Europa-Projekt geredet, dass ein paar Schulen dran beteiligt waren und ein, ja, in dem Fall ein Holzhaus, also ein Modell gebaut haben, rundherum. Sie haben das beschrieben, 12 gleich große Räume um einen gemeinsamen Raum rum, alles nachhaltig aus Holz und mit Glasdach oder durchsichtigem Dach. Ja, also ein Modell ist die eine Sache, aber wie wäre es denn eigentlich mit einem richtigen Haus? Und da haben Sie sich ja auch Gedanken gemacht.
Ja, darüber haben wir uns sehr bald Gedanken gemacht, da wir ja wussten, dass so ein Projekt ist auf 2 Jahre befristet in der Regel. Und ja, was dann? Also das schien uns irgendwie ganz unsinnig, dass dann Schluss sein soll. Und wir fanden es wichtig, dass nach so einem Projektende sich Projektpartner nochmal treffen sollten. Vielleicht nicht so häufig wie während der Projektphase, das ist klar, aber vielleicht einmal im Jahr, um zu sehen, wie ist es weitergegangen in den einzelnen Schulen, in den einzelnen Städten, in den einzelnen Ländern. Wie haben sich die Personen weiterentwickelt? Was hat die Projektarbeit ausgewirkt auf das berufliche Leben oder den Werdegang oder die Berufsfindung. Also kurzum, ein Ort, um sich wieder zu treffen, wäre wichtig. Und uns war auch wichtig, dass hier nicht weder Parteien noch Institutionen das Sagen haben. Mhm. Es ging uns um den Gedanken, die EU lebt von den Menschen. Es sind nicht nur Menschen, die in der EU leben, wie in einer Box. Das wäre eine völlig falsche Vorstellung, sondern die EU ist das, was wir Menschen, wir Bürger daraus machen. Und deswegen war es uns wichtig, dass junge Leute so ein Haus so weit wie möglich in Eigenregie betreiben können sollten. Natürlich mit gewissen Kooperationspartnern. Und da wir an der Schule zwar keine Textilklasse hatten, wie die Spanier das T-Shirt gemacht haben, hat bei uns der Wirtschaftskurs sich ein Organisationsmodell für dieses Haus tatsächlich überlegt und auch schon überlegt, wie man die europäischen Freiwilligen Arbeiter und Arbeiterinnen zum Beispiel dort auch mit einbinden könnte. Also das heißt, das Management ist auch schon angedacht, wie es aussehen könnte. Was uns fehlt, sind Träger und eben Investoren, die eben nicht eigennützig denken, sondern in diesem Falle an diese europäische Zusammenarbeit ich sage jetzt nicht glauben, weil mir gefällt es nicht, wenn man immer sagt, die europäische Idee. Das ist nicht nur eine Idee, das ist die Realität. Wir leben in einer europäischen Gemeinschaft und was da beschlossen wird von unseren Vertretern, das prägt unseren Alltag und wir können sogar mitbestimmen als Bürger über die Europäische Bürgerinitiative. Also deswegen, das, was wir hier bewirken in unserer Zusammenarbeit auf lokaler Ebene, transnational, das schafft Realität und das ist es, was letzten Endes dann den Zusammenhalt auch in der EU ausmacht. Und da muss ich sagen, ich selbst habe immer wieder festgestellt, dass durch den Kontakt mit den Kollegen aus den anderen Ländern mir oftmals auch deren Probleme oder Perspektiven auf die EU oder zum Beispiel auch Vorbehalte gegenüber Aufnahme von Flüchtlingen, die in manchen Ländern stärker ist als bei uns, zum Beispiel in Polen oder auch in Rumänien. Das habe ich nachvollziehen können, weil man ja die Situation kennt. Und daher denke ich, das würde zur Verbesserung der Politik beitragen, zu mehr Konsens, wenn man eben viel mehr Zusammenarbeit auf allen Ebenen hat.
Ja. Kommen wir nochmal auf das Haus zurück. Sie haben sich ja schon Gedanken gemacht, wo denn das stehen könnte, wenn man es denn tatsächlich bauen würde.
Ja, also ich muss sagen, ich bin von Ulm begeistert durch meine europäische Projektarbeit, denn da kam ich im Jahr 2000 mit dem Donauschwäbischen Zentralmuseum in Kontakt, da wir ja auch Projektpartner aus einem Donauland hatten, nämlich Rumänien. Wir wollten Botschaften die Donau hinunter schicken und es ist uns damals auch gelungen im Rahmen eines Donau-Festivals. Und wir sind seitdem immer dabei im Donau-Festival in irgendeiner Form involviert und eben in den letzten Jahren auch immer mit dem European House im Zelt Zivilgesellschaft. Und Ulm ist also wirklich in beeindruckender Weise vernetzt und hat ein Verständnis von Europa, das mir sehr sympathisch ist, weil es eben das Europa als Ganzes umfasst, Ost und West und den Süden natürlich auch den Norden. Der muss eingebunden sein. Aber es ist so ein bisschen die Tendenz bei uns Deutschen, dass wir mehr so an Deutschland, Frankreich und vielleicht noch Italien denken, wenn wir an Europa oder die EU denken. Und da macht Ulm eben eine große Ausnahme, veranstaltet sehr interessante Jugendcamps und Workshops ohnehin schon. Und von daher würde es sich anbieten, dass Ulm da vielleicht den ersten Schritt macht. Das fände ich wunderbar. Mhm. Wäre sehr passend. Ja, schauen wir mal. Habe ich das jetzt mit der Wirtschaft schon gesagt?
Ja, dass Ihr Wirtschaftskurs schon da ein Konzept entwickelt hat. Ja.
Genau.
Also ein Organisationskonzept. Und Sie haben auch schon gesagt, dass die Überlegung da ist, das Haus in Ulm, um Ulm und um Ulm herum zu bauen. Irgendwo
genau.
In dieser
in
Gegend.
Ulm und um
genau.
Ulm.
Und und Sie arbeiten mit anderen Institutionen zusammen. Ich denke jetzt mal hier vor Ort mit dem Donaubüro wahrscheinlich.
Genau, ja.
Und wer ist denn sonst noch an Bord?
Ich bin seit einiger Zeit auch mit der Landeszentrale für politische Bildung in Kontakt und Kooperation. Einfach deswegen, weil die mal bei einer Europaveranstaltung bei uns an der Schule anwesend waren, bei der das Europäische Haus eingesetzt wurde, um Europa-Informationen zu vermitteln. Und sie fanden es gut. Seitdem mache ich auch im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung, führe ich Workshops durch an Schulen, wenn sie bei der Landeszentrale für politische Bildung so einen Workshop anfragen. Man kann das kurz machen, aber auch sehr ausführlich, je nachdem, wie viel Zeit ist, ob das eine Doppelstunde ist oder ein ganzer Projekttag, ist alles möglich. Man kann das auch sehr gut kombinieren, da mit dem Modell Basiswissen vermittelt wird, kann man es gut kombinieren, zum Beispiel mit Planspielen über den Gesetzgebungsprozess, die dann über mehrere Stunden natürlich gehen. Oder je nachdem, wie jeweils die Gruppe oder der Kontext den Schwerpunkt setzen möchten.
Und dazu haben Sie jetzt auch eine eigene Bildungsagentur, eine Europa-Bildungsagentur gegründet. Ich denke, es ist noch ganz wichtig, dass wir das noch ein bisschen beschreiben. Ich habe mir es hier aufnotiert, EU-Touch, EU, wenn man da auf der Webseite nachgucken will, also EU-Touch, wie anfassen,
ja.
.eu.
Als E-Mail-Adresse.
Das war jetzt die Webadresse. E-Mail-Adresse sage ich jetzt auch noch gleich, ja. Oder die können Sie auch selber sagen, jetzt sagen Sie die E-Mail-Adresse.
Also die Website eutouch.eu und die E-Mail-Adresse eutouch@gmx.net.
So, und jetzt erzählen Sie was über dieses EU-Touch.
Ja, dieses EU-Touch war deswegen nötig. Ich habe immer wieder festgestellt, es gibt sehr viel gute Informationen über die EU. Die Institutionen bemühen sich wirklich um Informationsvermittlung, aber häufig erreicht es die Menschen nicht. Dann ist es so, es gibt zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung, die sehr auch wissenschaftlich anspruchsvolle Veröffentlichungen macht. Dann gibt es die Veröffentlichungen der Institutionen selber, die einfach die Strukturen und den gegenwärtigen Gesetzgebungsstand zum Beispiel vermitteln. Die werden von den Institutionen, von der EU-Kommission genauer, gegründeten Informationsbüros vermittelt. Aber da liegen dann keine anderen Informationen aus. Also jede Institution legt natürlich die Informationen aus, die sie selbst produziert. Aber für den Nutzer ist häufig eine Kombination interessant. Und deswegen habe ich diese Agentur gegründet, denn als solche kann ich alle möglichen Informationsquellen nutzen und auch denen, die sich dafür interessieren, weiter vermitteln. Denn wie gesagt, es gibt viel Information, das Problem ist, an sie ranzukommen. Und darin sehe ich schon auch meine Aufgabe, so eine gewisse Vermittlung zu ermöglichen.
Das heißt also ganz konkret, wenn jetzt Schulen sagen, okay, ich möchte jetzt was, Projekt oder irgendwie Unterrichtseinheiten zum Thema EU machen, dann können die sich an EU-Touch wenden.
Genau, das wäre genau der richtige Weg. Und dann würden wir im Gespräch klären, was sie sich vorstellen, welcher thematische Schwerpunkt da sein soll, wie viel Zeit zur Verfügung steht und ja, welche Materialien noch verwendet werden sollen oder ob sogar Ihre Schule oder Ihr Kindergarten im Rahmen eines solchen Workshops sich selbst so ein Haus dekorieren möchte, genau nach diesem Grundriss. Das wäre ja auch möglich, um an der eigenen Schule, im Kindergarten, in der Grundschule immer Europa präsent zu haben. Und zwar so, wie wir es in unserem Alltag erleben. Und wie zum Beispiel Schulkinder oder Kindergartenkinder erleben. Die Oma wohnt in Kroatien, die kommt so und so viel Male im Jahr und das ist gar nicht kompliziert. Die setzt sich einfach in Bus oder Zug oder Auto und kommt. Sie braucht keinen Pass, braucht keine Genehmigung. Das alles ist jetzt möglich, weil sie Mitglied sind in der EU. Und früher vielleicht hat das Kind noch erlebt, war es immer ganz kompliziert, zur Verwandtschaft zu kommen, beziehungsweise vor allem umgekehrt. Jetzt geht es einfach. Seit 2013 zum Beispiel ist Kroatien nun auch Mitglied und Familien können wirklich die ganze EU als ihren Lebensraum nutzen. Und deswegen denke ich, ich werde immer wieder gefragt, aber das Thema kann man doch nicht in der Grundschule vermitteln. Und meine Antwort ist immer, es gibt keine Altersgrenze. Jeder kann das verstehen. was die EU ist, wenn man mit diesem Modell arbeitet, und die Kinder erleben das hautnah sehr häufig in den eigenen Familien, deren Mitglieder, wie gesagt, in verschiedenen Ländern leben, was gar nicht selten ist. Und auch verschiedene Sprachen sprechen in der Familie. Ja, also dass in der EU 24 Amtssprachen gepflegt werden, und das ist für die auch gar nicht so ungewöhnlich, wie es vielleicht ein Lehrer manchmal meint. Ja, also hören wir lieber auf die Kinder, für die ist das viel mehr Realität schon als für manchen Erwachsenen.
Ja, die Kinder kennen das vielleicht auch gar nicht mehr. Also wenn ich überlege, meine Tochter, die Länder, in die wir gereist sind, da wollte keiner einen Pass sehen, nichts. Und nach Paris, da bist du einfach im Zug gesessen und fertig war's. Ja?
Genau, und man nimmt das alles für selbstverständlich. Und warum nicht auch dann dabei ganz einfach den faktischen Hintergrund vermitteln, die Information, warum das so ist. Und nicht erst vor Europawahlen anfangen, jetzt müssen wir ganz schnell die Bevölkerung informieren. Das funktioniert nicht.
Okay, ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es jetzt Zeit für meine Schlussfrage ist, die da immer lautet: Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
Ja, ich würde gerne sagen, alle, die dieses Konzept des Europäischen Hauses, wie ich es hier vorgetragen habe, interessant finden und mit mir weiter überlegen wollen, wie man das einerseits als Informationsmedium, zum Beispiel im Rahmen von Pubquiz oder so, verwenden kann, oder die mit mir weiter nach Mitstreitern suchen wollen, die so ein Haus dann bauen, die wenden sich gerne an mich über die genannte E-Mail-Adresse. Ich würde gerne einen Verein gründen, Friends of the European House. Das war eigentlich schon bei Projektende unser Wunsch, der sich bis jetzt nicht erfüllt hat. Wenn das jetzt noch möglich wäre, gerade in diesen schwierigen Zeiten, würde ich sagen, jetzt oder nie. Und ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich zu dieser Vereinsgründung käme. Wenn ich genügend Zuschriften habe, dann würde ich zurückschreiben und wir werden einen Termin finden, am besten im September, um uns da ein erstes Mal zu treffen.
Aus diesem Grund jetzt nochmal die E-Mail-Adresse eutouch@gmx.net. eutouch@gmx.net. Ja, damit sind wir leider am Ende. Es war eine spannende Sendung, Frau Böhler. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, uns so ganz interessante Einblicke in die europäische Gemeinschaft, nicht Idee, es ist ja tatsächlich eine Gemeinschaft, nicht nur Idee geblieben, gegeben haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt und auch hoffentlich kommt der Verein zustande.
Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich darf, würde ich jetzt gleich noch einen kleinen Gruß, der auch eine Botschaft sein soll, geben. Ich grüße nämlich meinen Enkel Paul, der zuhört in der Nähe von Rosenheim. Und für ihn alle neugeborenen, jungen, sehr jungen EU-Bürger. Denn für die werden wir uns jetzt bemühen, diese Union als Gemeinschaft des Zusammenarbeitens, der Innovation und des Dialogs, des Friedens zu erhalten, damit wir nicht für diese jungen Menschen ein Desaster hinterlassen. Vielen Dank.
Dieser Gruß war jetzt ein ganz tolles Schlusswort und ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Das war die Plattform bei Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.